Schönen guten Tag auch von meiner Seite, meine Damen und Herren. Mein Name ist Carsten Dufner vom Mitteldeutschen Rundfunk. Ich habe die Ehre, Sie heute durch das Programm führen zu dürfen bei der sich anschließenden Diskussion. Eigentlich sollte ich diesen Film ansagen, das war das, was Herr Wehrsprun eben meinte. Ich sollte Ihnen einen Film präsentieren über die Wissenschaftsstadt Halle. Das ist gerade sozusagen ein Ausschnitt aus dem Film der Stadt Halle gewesen und diente auch dazu, eine kleine Zeitbrücke zu überbrücken, da die Bundeskanzlerin jetzt gerade verabschiedet wird. Ich darf aber vielleicht schon mal die Teilnehmer, die da sind, aufs Podium bitten. Das ist Herr Professor Acker, der Präsident der Leopoldina. Professor Dr. Udo Sträter, Rektor der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Herzlich willkommen. Frau Professor Dr. Ingrid Mertig, theoretische Physikerin, Professorin an der Martin-Luther-Universität und Mitglied im Wissenschaftsrat. Die zwei Teilnehmer, die noch fehlen, auf die warten wir. Ich bitte Sie um kurze Geduld. Herr Haselhoff, der Ministerpräsident. Ach, sind beide schon hier. Wunderbar, sind alle beide schon da. Darf ich Sie einfach... Sind ja schon wunderbar. Herr Neugebauer, ich brauche Sie nicht mehr vorzustellen. Herrn Haselhoff sowieso nicht. Herzlich willkommen. Herr Neugebauer, wir haben eben gehört, welche zentrale Rolle das Fraunhofer-Institut, die Fraunhofer-Institute für die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland spielen. Sie haben diese ganze Entwicklung selbst miterlebt, haben in Chemnitz, Sie haben es erzählt, in Dresden, in den Fraunhofer-Instituten gearbeitet, haben die Entwicklung sozusagen in den ganzen Auf und Nieder, die es gab, am eigenen Leib gespürt. Haben Sie sich damals vorstellen können, was das für eine Erfolgsgeschichte wird, dass Sie heute hier sind und als ein zentraler Motor für Ostdeutschland dastehen?
Also, ich glaube, wenn ich sagen würde, wir hätten uns das damals so erträumt, dann würde das vielleicht zutreffen, dass es ein Traum war, dass es so ein Erfolg wird. Aber dass es tatsächlich so eintrifft, hat viel mit der Motivation der Menschen hier zu tun. Ich glaube, ich kann da für meine Kollegen sprechen. Allen war von Anfang an klar, zum Beispiel in Sachsen, wo ich gewirkt habe, und ich denke, in Sachsen-Anhalt war es nicht anders, dass wir davon ausgegangen sind, wenn müssen wir uns am eigenen Kopf aus dem Schlamassel ziehen, mit den Möglichkeiten der Unterstützung aus den alten Bundesländern. Und das ist, denke ich, im Wissenschaftssystem sehr sichtbar auch gelungen. In der Wirtschaft haben wir noch zu tun.
Das ist ein Thema, auf das wir jetzt gleich zu sprechen kommen werden. Vielleicht mit dem zweiten großen Wissenschaftsinstitut fortzufahren. Herr Acker, die Ernennung der Leopoldina zur Nationalen Akademie der Wissenschaften war ja ein Signal. War es ein Signal dafür, dass die ostdeutsche Wissenschaft sich so weit entwickelt hatte? Oder ist es sozusagen ein Beitrag zur Entwicklung der ostdeutschen Wissenschaft gewesen?
Also ich denke, es ist beides möglicherweise. Die Leopoldina hatte es geschafft, in der DDR-Zeit eine Integrität zu behalten, auch als Brücke Ost-West zu dienen. Der schon erwähnte Heinz Bethge, auf den so ein bisschen dieses Institut auch zurückgeht hier, war über 10 Jahre Präsident der Leopoldina. Insofern waren es aus der Leopoldina, aber auch aus dem Umfeld heraus eine Atmosphäre, die dafür sprach, die Nationalakademie hier in Halle zu errichten. Hinzu kommt sicherlich, dass jetzt wir versuchen, auch auszustrahlen, natürlich im Land Sachsen-Anhalt, darüber hinaus auch etwas zurückzugeben von dem, was wir erhalten haben. Insofern würde ich Ihre Frage sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung bejahen.
Welche Rolle spielt die spezifisch ostdeutsche Wissenschaft bei Ihnen in der Diskussion?
Ja, wir haben natürlich Mitglieder aus ostdeutschen Instituten. Hier sitzt einer neben mir. Und dann sind wir hier in dem Umfeld in Halle beheimatet, sind hier sehr gerne, haben eine sehr offene Atmosphäre, gerade auch internationale Treffen. Im Vorfeld von G7 im letzten Jahr beispielsweise haben wir in Halle eine Tagung gehabt und haben Punkte diskutiert, die dann auch in dem Treffen dann zur Sprache kamen. Insgesamt finde ich, dass in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus in den neuen Bundesländern eine große Offenheit in der Bevölkerung für neue Technologien und neue Techniken da ist. Das haben wir heute schon mehrfach gehabt. Und das hören, das merken wir auch immer. Und das ist ein großer Pluspunkt, den wir hier feststellen.
Vielen Dank. Herr Schritter, können Sie das nachvollziehen? Können Sie das bestätigen als Universitätsstandort? Sie sind 91 aus Bochum von der Ruhr-Uni hier hingekommen und sind hier geblieben. Das ist ein gutes Zeichen für Halle, denke ich.
Naja, es ist ein ziemlicher Umschwung gewesen. Ich bin an eine kleine Universität mit großem Namen gekommen und jetzt ist es eine mittelgroße Universität. Wir hatten 9.000 Studierende, als ich hierher kam, wir haben jetzt 19.000. Aber es war in den 90er Jahren eben auch eine Zeit von ständigen Umbrüchen, von Fusionen von Einrichtungen und dann wieder von Abbau von Einrichtungen. Und die Universität hat sich in unterschiedlicher Weise auch dann umstellen müssen. Eine Sache, die hier vielleicht nicht unwichtig ist, wir hatten ja mal eine ingenieurwissenschaftliche Fakultät, das ist heute noch zwischen Herrn Werschpohl und mir manchmal so ein Thema, die haben wir, ich würde sagen, auch aus guten Gründen in der Verteilung im Land jetzt nicht, was wir behalten. Durch die Kooperation der naturwissenschaftlichen Fakultäten ist das Promotionsrecht für Ingenieure. Also wenn uns da keiner dazwischen springt, die Universität setzt alles daran, dieses Promotionsrecht zu behalten.
Ist in dieser Zeit ist ja nicht nur die Entwicklung der ostdeutschen Wissenschaft passiert, sondern auch noch die gesamte Umwälzung des deutschen Wissenschaftssystems. Stichwort Bologna, Stichwort Exzellenzinitiative und so weiter. War das ein Vorteil, dass Sie sozusagen im Aufbau begriffen waren, oder war es eher eine zusätzliche Schwierigkeit, jetzt im Vergleich zu den Fraunhofer-Instituten?
Also was diese zusätzlichen Belastungen angeht, gehe ich mal davon aus, dass es für alle eine sehr große Anstrengung gewesen ist. Ich bin selber in den 90er Jahren mal Prorektor für Studium und Lehre gewesen. Wir hatten gerade die neuen Diplom- und Magisterordnungen fertig. Da kam Bachelor und Master rein und man konnte das Ganze in die Mülltonne treten und nochmal neu anfangen. Und das war für viele eine sehr große Anstrengung und Belastung. Wir haben uns da inzwischen zu einem soliden Prozedere zurechtgefunden. Und wir haben ja auch am Anfang dieser Zeit und zwischendurch immer die Begleitung durch den Wissenschaftsrat gehabt. Insofern sind wir beide hier in einer Doppelrolle. Nicht wahr? Einerseits ist Frau Mertig Professorin an meiner Universität und ich ihr gewählter Chef. Andererseits gehört sie dem Wissenschaftsrat an, auf dessen Wort wir natürlich ehrfürchtig hören.
Ja, dann gebe ich gleich das Wort an Sie. Sie haben genau die umgekehrte Bewegung gemacht wie Herr Sträter. Sie sind nach der Wende in den Westen gegangen, nach Jülich, New York, Paris, Nagoya und sind dann 2001 erst wieder zurückgekommen hier. Wie war die Welt, die Sie dort vorgefunden haben? Ich glaube, da drunter ist der Knopf. Wie war die Welt, die Sie vorgefunden haben? War die näher an der Welt, die Sie verlassen haben, oder näher an der Welt, die Sie im Ausland kennengelernt haben?
Also, erstens war ich total froh, dass die Welt wieder rund war und ich das machen konnte, also nach Jülich gehen konnte und nach New York und nach Nagoya und Tokio. Und als ich dann hierher kam, hatte ich das Gefühl, dass hier viel zu tun ist. Und das war so, diesen Handschuh habe ich aufgenommen und wir haben eben in der Fakultät, im Institut durch Neuberufungen sehr viel bewegen können und ich denke, wir haben einen noch nicht befriedigenden, aber einen ganz guten Stand erreicht.
Welche Rolle spielt Ostdeutschland, die ostdeutsche Wissenschaft im Wissenschaftsrat? Sie sind seit 2011 im Wissenschaftsrat, Sträter hat es gerade angesprochen. Wie wird das thematisiert oder wird es überhaupt thematisiert?
Also ich muss eigentlich sagen, der Wissenschaftsrat, der ist also ein Gremium, da spielt das keine Rolle. Es gibt Vertreter aus Ostdeutschland und die gab es über die Zeit und es gibt Vertreter aus Westdeutschland, die an einer ostdeutschen Universität lernen und umgekehrt. Diese Frage ist dort kein Thema mehr.
Nun hat die Kanzlerin gerade darauf hingewiesen, dass natürlich bei den Fördermöglichkeiten oder Förderverpflichtungen auch unterschieden werden muss nach den unterschiedlichen Wissenschaftslandschaften. Von daher frage ich, spielt das eine Rolle im Wissenschaftsrat?
Also es spielt natürlich eine Rolle in dem Sinne, dass gerade bei der Exzellenzinitiative schon betrachtet werden muss, wie lang kann sich das Wissenschaftssystem in Ostdeutschland schon entwickeln. Mhm. Das spielt eine Rolle, aber andererseits gibt es nicht zwei Arten von Exzellenz. Die Latte liegt für alle gleich hoch und wir müssen eben unsere Kräfte bündeln, um diese Hürde zu nehmen.
Herr Haseloff, Herr Neugebauer hat eben darauf hingewiesen, die Institute, die staatlich geförderten Institute sind schon sehr weit. In der Wirtschaft hapert es manchmal noch ein bisschen. Es gab diese Studie im letzten Jahr vom Institut für Wirtschaftsförderung. Zudem haben Sie auch sofort Stellung genommen damals, als Sie erschienen, Mitte letzten Jahres. Das Ergebnis war, bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben wir 86% vom Niveau des Westens erreicht, bei der Wirtschaft sind wir bei 50%. Und Sie haben damals zwei Bemerkungen gemacht, die ich sehr interessant fand. Die erste von denen hat mich sogar fast erschreckt. Sie haben gesagt, wir brauchen viel Geduld, möglicherweise brauchen wir das ganze Jahrhundert dafür. Das heißt, alle, die wir hier sitzen, werden möglicherweise das gar nicht mehr erleben.
Ja gut, Transformation ist natürlich ein Vorgang, der alle gesellschaftlichen Bereiche auch betrifft. Und wenn ich das Jahrhundert damit ins Rennen geworfen habe, dann war das verbunden damit, dass wir noch im Jahre 2060, 70, 80, 90 die beiden Diktaturen, den Zweiten Weltkrieg, die Spaltung Deutschlands und so weiter, demografisch in den Lebensbäumen und so weiter und so fort abgebildet sehen. Bei allen Nivellierungen, die sich da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten abspielen könnten, wird es dieses immer noch als Projektionsbild geben. Und damit hängt auch vieles zusammen. Denn Steuern werden nach pro Kopf verteilt aus den Bundestöpfen. Und viele, viele andere Sachen bleiben ständig im Fluss. Und das ist genau das, was Sie auch gesagt haben. Sie weisen zu Recht darauf hin, Exzellenz gibt es nur per Exzellenz. Und nicht per Nachweisführung, wo man herkommt und ob man benachteiligt war und einen Nachteilsausgleich dauerhaft benötigt. Nur auf der anderen Seite, wenn wir innerhalb Deutschlands diese ganzen Diskussionen des Länderfinanzausgleichs und Geber- und Nehmerländer und so weiter mal weghaben wollen, dann müssen wir auch den Punkt überschreiten, dass wir alle als ostdeutsche Länder bei 53% Steuereinnahmen pro Kopf des westdeutschen Durchschnitts ankommen. Und zwar fast auf das Zehntel genau. 53, noch was Prozent, egal ob ich in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt bin. Das heißt, das System selber, was unwahrscheinlich viel bewegt hat, wir sehen es ja hier auch, hat trotzdem bezüglich der Systematik zum Beispiel in den öffentlichen Haushalten, in dem Steuerrecht, die bisherigen Möglichkeiten ausgeschöpft. Und da bin ich übrigens mit Horst Seehofer, der ganz klar für 2019 auch etwas seitens der Westländer anmahnt, einer Meinung, dass wir weitere Strukturvorschläge brauchen, um diese Differenz auch zu schließen. Und damit macht sich auch die Finanzierung der Universitäten und Hochschulen, der Forschungslandschaft fest. Und ich bin froh, dass wir trotz aller Konsolidierung, dass wir keine Schulden mehr gemacht haben, immer noch sagen können und weiterhin auch sagen wollen und werden, dass wir bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt deutlich mehr ausgeben als im deutschen Durchschnitt. Wir liegen 30% seitens des Landes, 30% über dem deutschen Durchschnitt, was die Länderfinanzierung bezogen auf ihr BIP in die entsprechende Förderung hineingeben. Und die Differenz, die Sie zu Recht ja angesprochen haben, resultiert aus der kleinteiligen Wirtschaft. Die Wirtschaft kann noch nicht dieses entsprechend auch aufschließen und erschließen. Und deswegen brauchen wir an dieser Stelle, sicherlich wird gleich auch beklatscht da hinten, wird es weiterhin notwendig sein, dass wir bestimmte Instrumente benötigen, ohne die Qualitätsparameter zu verändern, sondern indem wir bei weiteren Exzellenzoffensiven nicht nur nach dem Matthäus-Prinzip gehen, sondern dass wir besondere Indikatoren definieren, die wir dann nochmal in den Blick nehmen, wo wir auch eine echte Chance haben, gegenüber etablierten, jahrzehntelang schon erfolgreichen Antragstellern und Forschungskonzentrationen. Und das Zweite ist, wir sitzen deswegen ja bewusst hier. Wir kriegen den Lückenschluss nur hin, wenn genau das, was Fraunhofer will, auch erfolgreich praktiziert wird. Das heißt, dass wir mit Wirtschaftspartnern, das ist ja gerade auch hier dieser Fördermittelbescheid, den ich vorhin da benannt habe. Ja, wir geben 5 Millionen rein und landen bei 13 Millionen. Dass wir Wirtschaftspartner inhaltlich, fachlich an uns binden, an dieses Institut und an Fraunhofer und an andere Einrichtungen auch binden, zur Mitfinanzierung bringen, erfolgreiche Produkte bringen und dann sukzessive versuchen, diese Differenz auch schließen zu helfen. Und deswegen konzentrieren wir uns genau auf diese Dinge, weil das, was Produktion bringt, auch gleich wiederum auch Steuereinnahmen bringt und damit auch die Möglichkeit, dass wir von den 53% wegkommen und uns irgendwann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten annähern an das, was in Deutschland Durchschnitt ist.
Herr Neugebauer, die Studie, von der wir gerade gesprochen haben, spricht auch von Lösungsansätzen. Die Möglichkeiten, die es dort gibt, ein Stichwort heißt Vernetzung. Und wenn heute in jedem Vortrag fiel das Stichwort Vernetzung. Fraunhofer hat früh damit angefangen. Auch in dieser Broschüre, die hier ausliegt, ist eine große Seite nur über Vernetzung. Wie wichtig ist die Vernetzung für Sie? Wie wichtig ist die Vernetzung Wirtschaft, Wissenschaft, Politik?
Ich glaube, dass Vernetzung wichtig ist, wenn man Mehrwert erzeugen will, indem man Innovationen pusht, dann passieren die ja in der Regel an der Schnittstelle zwischen Disziplinen und zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Das ist zweifelsfrei. Ich glaube, dass hier in diesem Raum, wo viele aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft sind, das niemand bestreitet. Ich möchte vielleicht zur Diskussion bisher noch einen Satz verlieren, wenn ich darf. Wissen Sie, jetzt haben wir jetzt 25 Jahre Wende hinter uns und da diskutieren wir hier Forschung Ost und Forschung West. Wir haben ein deutsches Wissenschaftssystem, in dem haben alle die gleichen Kriterien zu erfüllen. Völlig egal, ob er aus Ostdeutschland, aus Westdeutschland, aus Norddeutschland, aus Süddeutschland kommt. Also wir haben einen Standard in der Wissenschaft, der gültig ist, wenn man bestimmte Hürden beim Ringen um Exzellenzinitiative, um bestimmte größere Projekte, um Sonderforschungsbereiche, whatever, erreichen will. Also ich glaube, da noch im Wissenschaftssystem zu diskutieren, ob einer aus dem Osten, aus dem Westen, aus dem Norden, aus dem Süden kommt, das brauchen wir nicht mehr. Das ist viel zu sehr nach hinten gerichtet. Wir haben heute Partnerschaften zwischen Dresden und Aachen, aber wir haben auch Partnerschaften zwischen Chemnitz und Boston oder zwischen vielleicht Magdeburg und Nagoya oder anderen Stellen. Jeder hat seine Netzwerke heute innerhalb von Deutschland, innerhalb von Europa und auch weltweit. Unser Thema ist nicht so sehr Ost und West in der Wissenschaft. Unser Thema ist, wie bleiben wir international am Ball? In Europa und vor allem darüber hinaus. Das ist unser Thema. Und was die Wirtschaft anbelangt, dann kann man nur sagen, was die Kanzlerin sagte, was der ehemalige Bundespräsident gesagt hat, wenn wir unseren Lebensstandard halten wollen, wenn wir, wie der Ministerpräsident zu Recht sagt, mehr ausgeben, als wir steuerlich einnehmen, also von unserem nationalen Haushalt, müssen wir natürlich schauen, wie kriegen wir die Innovationen, wie bekommen wir Exzellenz und besonders Originalität in Produkten, die ja in unserer Forschung entstehen, hier in die Wirtschaft, damit hier Mehrwert und Steuereinnahmen erzielt werden können. Und das heißt, wir müssen uns auch über das Unternehmerische unterhalten, wie wir das besser verwerten. Auch da spielt Vernetzung wieder eine große Rolle. Ich habe noch keine Lösung, aber ich denke, wenn wir irgendwo noch Nachhilfe haben hier bei uns, dann ist es das prosperierende Unternehmertum aus der Wissenschaft, die wir haben, auch wirklich Innovation und Mehrwert in der Wirtschaft zu machen. Und das bedeutet für mich, wir müssen, ich bin ja oft in Gremien, Herr Hacker und ich sitzen in vielen Gremien bundesweit, durch die Vertretung unserer Organisation, schon schauen, dass wir neben der Grundlagenforschung, die unabdingbar für uns alle ist, natürlich die Anwendung nicht vergessen. Wenn wir die besten Ideen haben, aus denen andere Länder Produkte und Mehrwert machen, dann machen wir dazwischen irgendwo was falsch. Das ist unsere Lücke, Fraunhofer. Bloß unser Atem wird auch immer kürzer. Wir sind durch Nachfrage aus der Wirtschaft gewachsen, aber unsere Grundfinanzierung ist nicht mitgewachsen. Und das will ich jetzt hier nicht einklagen. Ich will nur sagen, wir müssen unser System auch so gestalten, dass es selbst regulierend auf die Bedarfe der Wirtschaft, der KMUs ist, zum Beispiel eine steuerliche Forschungsförderung. Wenn ich eine Idee erkenne als Unternehmer, die mir ein Forschungsinstitut um die Ecke bringt und ich brauche 2 Jahre, um ein Förderprojekt zu kriegen, da haben mich die Wettbewerber in Holland, geschweige denn in Kalifornien, lange überholt. Ich muss es jetzt sofort machen können. Und da brauchen wir andere Instrumente, insbesondere für die angewandte Forschung. Aber das für den Nutzen der Vernetzung, um die Vernetzung auch zum Erfolg führen zu können.
Da haben Sie es natürlich ein bisschen leichter, weil Sie anwenderorientiert sind als die Universitäten, die dieses breite Spektrum haben natürlich. Also die Studie sagt jetzt zum Beispiel, die Stärke Ostdeutschlands bei staatlicher und hochschulbezogener Forschung und Entwicklung ist ein nicht unwichtiger Standortvorteil. Die Region bietet damit im Prinzip gute Voraussetzungen für die Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Wirtschaftssystems. Dies setzt allerdings voraus, und jetzt kommt es, dass die Unternehmen die vorhandenen Potenziale nutzen wollen und können. Und kurz danach geht es weiter. Nicht alle Forschungsergebnisse sind wirtschaftlich verwertbar. Das setzt also die Latte an bei der Verwertbarkeit von Wissenschaft. Und spätestens da müssten Sie als Vertreterin der Universitäten, Frau Mertig, Herr Sträter, doch aufschreien, oder nicht?
Genau, also das ist ein Punkt, wo ich doch gern, natürlich die Kette muss von der Grundlagenforschung bis über die Transferleistung bis zum Produkt gehen. Das ist das, was wir möchten. Aber die Grundlagenforschung braucht auch gewisse Freiheit. Also kreative Ideen entstehen nicht unter Zwang. Kreative Ideen entstehen, wenn man in eine Fragestellung tief eindringen kann und ich will mal sagen, ein gewisser relaxierter, angeregter Zustand, also relaxiert, also dass man sich darauf einlassen kann und trotzdem hoch angeregt ist, weil man sich mit der Materie befasst. Aber dazu braucht man auskömmliche Finanzierung, genauso wie anderswo. Und diesen Freiraum, den muss die Universität erhalten. Die Grundlagenforschung kann nicht nur fürs Produkt sein. Wir müssen die Grundlagenforschung breiter anlegen, so dass eben Produkte daraus entstehen können.
Aber auch da ist natürlich, Herr Sträter, Sie wollten noch kurz was dazu sagen?
Ja, nee, ich wollte mal erstmal drei Ausrufungszeichen dahinter machen. Ne? Eins, zwei, drei Ausrufungszeichen. Und dann noch gerne einen Satz sagen. Also Exzellenz ist Exzellenz und muss Exzellenz sein. Das ist das eine, das ist richtig. Und das zweite, es gibt keinen wirklichen Unterschied zwischen Exzellenz Ost und Exzellenz West, will ich auch mal so glauben. Es gibt aber wohl einen Unterschied zwischen mittelgroß und ganz groß. Das heißt also, in bestimmten Bereichen, bei großen Sonderforschungsbereichen der DFG fängt das an, in der Exzellenzinitiative ist das aber noch ganz besonders so, wird das gefragt, was man eine kritische Masse nennt. Das heißt also, solche Cluster und Exzellenzbereiche gehen dorthin, wo man annimmt, dass es dort die nötige Menge an Ressourcen, an Wissenschaftlern gibt und so weiter und so fort. Und das heißt, Stichwort Netzwerkkooperation, da sind wir in einem stärkeren Maße darauf angewiesen als vielleicht die Humboldt-Universität oder die TU München und machen das auch. Das heißt also, wir sehen ganz klar vor Augen, dass wir in bestimmten Ligen nicht mitspielen können, wenn wir alleine auftreten. Wenn wir mit etwa Jena und Leipzig gemeinsam auftreten, können wir dann mehr erreichen. Beispiel das Nationale Deutsche Biodiversitätsforschungszentrum, das von allen drei Universitäten Halle, Jena, Leipzig gemeinsam getragen wird und gewonnen wurde gegen München und Berlin. Das geht aber nur in einer solchen Kooperation. Und da müssen wir auch auf der einen Seite verstärkt weitermachen und auf der anderen Seite muss zu den Bedingungen der nächsten Exzellenz gehören, dass solche Kooperationen gestattet sind. Man sich nicht nur auf einen Standort konzentriert. Zeichnet sich ja ab, dass das ist. Das andere ist, dass wir natürlich sehr froh sind über diesen Kranz außeruniversitärer Forschungseinrichtungen, die wir gerade hier in Halle haben. Stärker als an manchen wirklich noch größeren Universitätsstandorten. Das ist etwas, worüber wir viel zu wenig sprechen. Das ist ein großartiges Umfeld, das sich hier auf diesem Campus partiell ja auch ganz manifest abzeichnet. Und wir brauchen natürlich auch zunehmend die außeruniversitären Partner in solchen Forschungsverbünden und haben sie auch zunehmend. Und dann noch eine Sache, also verlässliche Finanzierung, das war das, wo ich das mit den Ausrufungszeichen. Das Land Sachsen-Anhalt hatte ja mal die großartige Idee umgesetzt, diesen eigenen Pakt für Forschung und Innovation aufzulegen, aus dem wir die Forschungsschwerpunkte generiert haben, die ja auch nicht erfolglos gewesen sind. Das geht jetzt so langsam dem Ende zu. Es wäre nicht schlecht, wenn es so einen Pakt wieder geben würde. Denn wir brauchen die zusätzliche Unterstützung über das Normale, was die Budgets hergeben, zur wirklich hochkarätigen Besetzung von Spitzenprofessuren. Und die brauchen wir, um in der Exzellenz reüssieren zu können. Wir schaffen manchmal was Tolles, aber dann zum Teil auch mit den außeruniversitären Partnern. Etwa bei zwei unserer drei Humboldt-Professuren, ich glaube, Stuart Parkin ist hier irgendwo im Publikum mit dabei, das ist mit Max Planck gemeinsam gegangen. Die nächste Tiffany Knight gelingt mit dem UFZ zusammen. Wir brauchen aber auch in den Fakultäten hochkarätige Berufungen, könnten da so eine Neuauflage des Paktes für Forschung und Innovation gut gebrauchen. Wenn man gefragt wird, wo gibt es denn sowas, was funktioniert, dann heißt es oft in Hessen das Löwe-Programm. Nur wir alle wissen, das Löwe-Programm ist im Grunde nach dem Modell von Sachsen-Anhalt abgekupfert und nachgemacht worden. Wir müssen uns nur noch mal selber imitieren und haben dann doch auch mehr Möglichkeiten für die großen Initiativen.
Herr Haseloff, Sie wollten sofort Stellung beziehen.
Ja, das passt gut zu meinen beiden Vorrednern. Entschuldigung. Meinen beiden Vorrednern. Erstens bezüglich der Grundlagenforschung. Für uns in der Politik, die wir natürlich viele, viele Interessenssphären zum Ausgleich bringen müssen, zählen natürlich bei solchen Dingen immer drei Stichworte, die wir uns dann sag mal, auf eine Pinnwand schreiben und dann gucken, wie wir damit weiterkommen. Erstens, Effektivität, Effizienz und Relevanz. Grundlagenforschung kann effektiv sein, kann effizient sein, kann aber gegebenenfalls unterschiedlich relevant sein bezüglich dessen, was als nächster Schritt in die angewandte Forschung hinein und dann das Produkt hineingeht. Da sollte sich, damit Sie gleich ganz ruhig entspannt sitzen bleiben können, Politik zurückhalten, weil wir aus einem System kommen, was genau festgelegt hat, was die Schlüsseltechnologien zu sein haben und was sozusagen Parteitage zu beschließen haben, um die Wissenschafts-, Forschungs- und Industrielandschaft nach vorn zu treiben. Das Endergebnis war die Insolvenzanmeldung. Also sind wir gut beraten, hier Freiheit von Forschung und Lehre wirklich auch sicherzustellen. Und wir gehen deswegen eigentlich, sagen wir mal, einen indirekten Weg. Und da haben Sie das Stichwort, Herr Sträter, zu Recht gesagt, diese Netzwerke, die ja schon den ganzen Nachmittag hier uns auch im positiven Sinne verfolgen. Relevanz lässt sich am ehesten auch dadurch herausschälen und identifizieren, wenn sich mehrere Partner dazu entscheiden, zusammenzuarbeiten, weil sie auf unabhängigen Pfaden zu dem Ergebnis gekommen sind, das könnte relevant sein, sowohl nach innen als auch im Output nach außen. Und genau deswegen ist diese Konstruktion und auch das, was wir mit Ihren Kooperationsvereinbarungen, zum Beispiel Mitteldeutsch, mit Leipzig und so weiter und so fort, begleiten und begleitet sehen wollen, so wichtig, dass wir uns aus der Situation heraus bemühen, das am grünen Tisch im Wissenschaftsministerium entscheiden zu müssen. Und das macht uns in gewisser Weise sicherer. Und deswegen ist das auch sozusagen der zukünftige Weg, dass man nicht irgendwo einzeln im Elfenbeinturm sagt, das ist relevant, sondern dass man sich sozusagen selber normiert bzw. renormiert, um sicher zu sein, dass das Geld richtig angewendet wird. Und was den Pakt für Forschung anbelangt, um es kurz zu sagen, wir hatten in der letzten Legislaturperiode eine ziemliche Herausforderung. Wenn Sie 21 Jahre lang immer jedes Jahr 10% mehr ausgeben, als man einnimmt und die Verfassung geändert ist und die Schuldenbremse beschlossen ist, damit der Euro stabil bleibt, dann ist natürlich die politische Prioritätensetzung in einem Land, das ist das höchst verschuldetste Land in Ostdeutschland, natürlich temporär, also zeitlich bewusst befristet, eine etwas andere, als wenn man dann wieder in die qualitativen Dinge geht. Ich bin dankbar dafür, dass wir das vernünftig schlussendlich hinbekommen haben. Jetzt haben wir eine Planungssicherheit, wir haben eine längerfristige Vereinbarung, die auch fortschreibbar und fortentwickelbar ist, darauf können wir aufsetzen. So, und jetzt ist der nächste Schritt wieder dran, ohne dass ich jetzt hier locker sitze, um in Richtung 13. März irgendwas zu versprechen, sondern das ist wirklich sozusagen die Komponente, die jetzt wieder aufzurufen ist. Wie konzentrieren wir auch das, was frei geworden ist durch Konsolidierung, jetzt genau auf die Schwerpunkte, die Sie uns, Klammern, identifiziert auch über Vernetzung, benennen, um dort etwas Besonderes drauf zu packen. Wir haben es deswegen trotzdem, Herr Tullner ist da, in der letzten Legislaturperiode gemacht. Wir haben da mehrere Millionen Euro, muss ich da noch gegenzeichnen, sagen wir mal als Einzelfallentscheidung aktiviert, um bestimmte gute Leute herzuholen. Das müssen wir wieder zurückfahren auf das System, dass wir das nicht am politischen Tisch entscheiden, im Sinne der guten Vorbereitung, die gekommen ist, sondern dass wir das, sagen wir mal, wieder in ein Programm hineinpacken, mit Kriterien verbunden, wo sie sich dann bewerben können und das wieder normales Business as usual im gewissen Sinne auch sein kann. Und ich denke mal, das schaffen wir auch und das können wir auch deswegen wieder, weil wir in dieser Legislaturperiode unsere Hausaufgaben gemacht haben.
Herr Hacker, die Unabhängigkeit von Forschung und Lehre hat Herr Haseloff gerade angesprochen, ein ganz großes Gut. Gut, dass sich der Staat raushält. Auf der anderen Seite, die Abhängigkeit von Forschung und Lehre von der Wirtschaft ist ein Thema, das Sie in der Leopoldina häufiger auch diskutiert haben. In eines der spannendsten Papiere in der Vorbereitung zu dieser Diskussion war die Zukunftsfähigkeit des deutschen Wissenschaftssystems, herausgegeben von der Leopoldina. Dort gehen Sie ausdrücklich auch darauf ein und sagen, das Verhältnis zwischen Drittfinanzierung und Grundfinanzierung ist vielleicht in die Schieflage geraten. Natürlich nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern insgesamt im Wissenschaftssystem. Würden Sie ein paar Worte dazu sagen?
Ja, ich meine, das ist eine generelle Beobachtung, dass wir über die Programme Exzellenzinitiative ist eins, sehr stark projektbezogen momentan die Forschung fördern. Die DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, hat einen Anstieg in ihrem Etat, andere auch. Während die Grundfinanzierung an den Universitäten, auch an außeruniversitären Instituten, die Grundfinanzierung nicht in dem Maße mitgewachsen ist. Und darauf haben wir aufmerksam gemacht. Das ist aber etwas, was nicht spezifisch für Sachsen-Anhalt ist, sondern das ist ein genereller Trend, den wir in Deutschland haben. Und wir müssen versuchen, Herr Neubauer, das zurückzuführen, sozusagen den Projektanteil wieder etwas stärker zurückzuführen. Ich glaube, die Tatsache, dass das Grundgesetz geändert wurde, Artikel 91b, gibt die Möglichkeit, auch an Universitäten beispielsweise bundesgeförderte Institute, Institutionen zu haben. Da müssen die Kriterien entsprechend festgelegt werden. Und ich glaube, es wird unsere Aufgabe sein, in den nächsten Monaten hier auch vom deutschen Wissenschaftssystem Kriterien zu entwickeln und Kriterien festzulegen. Die Tatsache, dass Forschung mit Wirtschaft, mit Unternehmen zusammenarbeitet, ist prinzipiell ja sehr gut. Wollen wir ja alle und das muss noch stärker im Grunde werden. Aber es muss eben auch eine entsprechende Grundfinanzierung dagegen stehen und darauf haben wir aufmerksam gemacht.
Also ist dann doch wieder der Staat gefordert, vielleicht nicht das Land, sondern der Bund?
Ja, da ist der Staat gefordert. Wir haben ja in Deutschland auch das Ziel, 3% Bruttoinlandsprodukt in Forschung, Innovation zu stecken. Wir sind im Moment bei zwischen 2,8 und 2,9. Und da ist es so, dass über alle Bundesländer hinweg 2/3 von den Unternehmen gebracht wird, 1/3 ungefähr vom Staat. Das ist in Sachsen-Anhalt etwas anders, auch in den anderen neuen Bundesländern. Da ist die staatliche Zuwendung größer. Und Sie hatten ja darauf hingewiesen, Herr Ministerpräsident, dass das auch ein Spezifikum ist. Und da müssen wir dran arbeiten, dass sich da sozusagen Waffengleichheit, wenn man so will, einstellt in der gesamten Bundesrepublik. Das ist noch nicht so weit. Aber wir sollten trotzdem ehrgeizig sein und sagen, wir wollen die 3%, nicht bloß 2,9 oder 2,8, und wir wollen auch über 3%. Es gibt Länder, Israel, Schweden, Korea beispielsweise, die haben 4% und mehr in Forschung und Innovation gesteckt. Und das muss im Grunde das sein, wo wir hingucken wollen. Und da ist auch wieder nötig, die Grundfinanzierung entsprechend zu gewährleisten.
Das ist ein Thema im Wissenschaftsrat auch. Kommen Sie da von verschiedenen Seiten in die Empfehlung der Bundesregierung?
Also das sind Themen, die uns alle berühren. Und das sind also die Finanzflüsse haben sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Und wie Herr Hacker gerade ausführte, kann man eben jetzt relativ viel Drittmittel einwerben und die Grundfinanzierung ist dahinter zurückgeblieben. Und es sind sich eigentlich alle einig, dass die Mittel wieder etwas umverteilt werden müssen, dass man mehr über die Grundfinanzierung erhält und die Projektförderung dem etwas ausgewogener ist. Aber das sind Themen, die den Wissenschaftsrat interessieren und da gibt es Vorlagen und Papiere dazu, die der Wissenschaftsrat für die Perspektiven des Wissenschaftssystems erarbeitet hat und auch im Begriff ist zu erarbeiten. Und das sind aber auch Fragestellungen, die uns alltäglich in der Universität berühren.
Sie haben das Thema Grundfinanzierung auch angesprochen, natürlich im anderen Kontext. Wie wichtig ist das bei Ihnen? Also die Frage Verhältnis Grundfinanzierung, Projektförderung?
Ja, bei der Fraunhofer Gesellschaft ist es ja so, dass wir im Vergleich zu anderen Forschungsorganisationen, die in der Regel fast alle nahezu 100% grundfinanziert sind, haben wir eine Grundfinanzierung, die ist kleiner 30% und 70% werben wir ein im Wettbewerb am Markt. Und was wir heute in der Diskussion noch nicht drin hatten, es ist zweifelsfrei, dass die Finanzierung der Grundlagenforschung für uns Voraussetzung ist für langfristige nachhaltige Innovationen. Gleichwohl bin ich der festen Überzeugung, auch aus unserer Erfahrung, nicht nur als Fraunhofer Gesellschaft mit der Wirtschaft, sondern auch im Vergleich international, wenn wir nach USA schauen, ob wir nach Stanford schauen, nach MIT schauen oder wo auch immer. Wir diskutieren in unserem Wissenschaftssystem nach meinem Dafürhalten noch zu wenig auch über den Aspekt Leistung. Ergebnisorientiertheit, Leistungsgerechtigkeit und auch Leistung. Kollegen sagen oft, was wollen Sie da über Leistung diskutieren? Entweder ich bin kreativ oder ich bin es nicht und dafür brauche ich ein entsprechendes Umfeld. Ich meine, das kann man von dem einen Ende diskutieren und vom anderen. Ja, da sage ich, finanziere ich jetzt einen wissenschaftlichen Mitarbeiter ein Jahr und er sagt, also die Temperatur hat noch nicht ganz gestimmt in meinem Zimmer, ist mir noch nichts eingefallen. Also ich springe es mal ein bisschen auf die Spitze. wir wissen alle, dass das nicht so ist und sich nicht so darzustellen ist. Aber ich bin auch fest davon überzeugt. Natürlich kann man Kreativität nicht unter Druck erzeugen. Aber wenn völlige, wenn überhaupt kein Druck da ist, geht vielleicht auch die Leidenschaft verloren, ein Ergebnis zu erzielen. Schauen Sie sich herausragende Wissenschaftler in der Vergangenheit an, unter welchen Bedingungen die exzellente Ergebnisse erwirtschaftet haben. Wir reden zu oft, nach meinem Dafürhalten, zuallererst über die Umgebungsbedingungen, die da sein müssen, dass es Heureka geht. Vielleicht sollten wir auch leistungsorientiert diskutieren und sagen, du kannst die nächste Forschung finanziert bekommen, wenn du mit dieser mit einem Teil deiner Ergebnisse diese dann mitfinanzieren kannst. Und da bin ich schon auch ein Stück bei der Politik, obwohl ich Gottlob kein Politiker bin, Herr Haselhoff, möchte Ihre Sorgen nicht haben, aber das Thema Relevanz, was Sie mit angesprochen haben, auch bei Relevanz, und das gilt für alle gesellschaftlichen Bereiche, auch für die Forschung, müssen wir uns überlegen, wie viel wir uns leisten können.
Müssen wir vor der Leistung noch früher ansetzen und sagen, das Thema Interesse, das Thema Anteilnahme an der Forschung ist ein wichtiges Thema. Die Leopoldina hat auch dazu spannende Thesen entwickelt und hat gesagt, wir können nur dann, also ich sage jetzt mal vom Staat, auch Geld verlangen, wenn die Gemeinschaft anerkennt, dass Forschung ein existenzieller Teil der Gesellschaft ist. Und die Frage, tun wir genug dafür, Kinder, Jugendliche an die Wissenschaft heranzuführen? Tun wir genug, erwachsenen Menschen klarzumachen, welche Verbindung es gibt von Wissenschaft und Alltag? In einer Zeit, wo sich die Dinge immer mehr verknüpfen, immer mehr zusammenwachsen. Also Sie haben ja Beispiele genannt in den Papieren, zum Beispiel von sozialen Netzwerken, die dann unmittelbar Big Data, Datenschutz, politisches Handeln und so weiter zusammenhängen, Biotechnologien, die ganzen Fragen, die damit zu tun haben, die uns alle betreffen, von denen wir aber gar nicht wissen, dass sie Inhalte der Wissenschaft sind. Müssen wir da nicht sehr viel mehr tun?
Also ich würde mich gleich mal, damit das auch ein bisschen befruchtend wirkt noch und vielleicht auch provokant wirkt, reinmischen, aber auch den Ball ein bisschen auch an die Medienvertreter zurückgeben. Nicht im Sinne von Medienschelte, sondern ohne Medien kann eine offene Gesellschaft überhaupt nicht funktionieren. Nur die Schwerpunktsetzung, in Klammern Relevanz, die Schwerpunktsetzung der Themen auch dort ist ganz entscheidend, wie junge Menschen, die beginnen, sich vor eine, Glotze hätte ich fast gesagt, vor den Fernseher zu setzen oder vors Radio oder entsprechend in den sozialen Netzen auch rumzusurfen, mit welchen Angeboten sie dort konfrontiert werden. Wenn sie schlicht und einfach dort nur Ängste vermittelt bekommen und auch erstmal Distanz, was könnte dann das für Nebenwirkungen haben, mit allem drum und dran, da muss ich sagen, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass man sich eher im öffentlichen Dienst oder eher sozusagen in den anderen Bereichen der Berufswahl auch hineinbewegt, statt was wie eher Maschinenbau oder überhaupt MINT-Fächer zu wählen. Und das ist der Unterschied übrigens zu der Zeit, wo ich geprägt wurde. In den 60er Jahren geprägt worden, wie Frau Merkel, wo ich halt festgestellt habe, dass er ja durch den Juni erst 61 eingeschult wurde und wir beide 60, weil wir ein paar Wochen früher waren. Aber das waren die Zeiten, wo wir rund um die Uhr die Mondlandung erlebt haben, den Sputnik vorher als kleine Kinder erlebt haben, die Raumfahrt mit allem drum und dran, wo auch Menschenleben, sagen wir mal, Verluste zu verzeichnen waren und so weiter und so fort, wo wir aber proaktiv für diese Sache aufgeschlossen wurden. Und gehen Sie heute mal in die Medienlandschaft, wenn Sie nicht gerade Terra X gucken, dann kriegen Sie im Prinzip eigentlich nur abgewöhnt, überhaupt noch aus dem Haus zu gehen, beziehungsweise irgendeinen unbekannten Pfad zu bewegen. Möglicherweise hängt das auch damit zusammen, dass wir wieder mal Naturwissenschaftler auch in die Medienlandschaft reinbringen müssen und nicht bloß dort welche landen, die MINT-Fächer in der 6., 7., 8. Klasse abgewählt haben.
Also ich nehme das gerne an, die Kritik. Vielleicht ganz kurz dazu. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat jetzt gerade, wie Sie ja wissen, zum 1. Januar neue Strukturformen entwickelt und hat unter anderem die ganzen Bereiche Wissenschaft und Bildung zusammengefasst. Am Standort Halle wohlgemerkt. Also das ist im Aufbau noch, der Bau des Studios und so weiter. Aber dass das ein Thema sein wird für die Zukunft, die Orientierung, Zukunftsfähigkeit von Menschen, ist uns ganz klar. Und ich denke, die Entwicklungen gehen in diese Richtung. Herr Streter, könnte die Universität auch dazu beitragen? Ich meine, ich habe mir mal im Vorfeld auch angesehen, wo es zum Beispiel Studiengänge zur Wissenschaftsvermittlung gibt. Die haben wir im Osten nicht, also Dortmund, klar, Karlsruhe,
Wir haben in München haben wir nicht, aber wir haben drei Westuniversitäten, in denen das eine Rolle spielt. Und an der TU haben wir Wissenschaftsjournalismus. Wäre das nicht auch ein Anlass, mal an der Universität über Wissensvermittlung insgesamt nachzudenken?
Also wenn wir unbegrenzte Ressourcen und unbegrenzt viel Zeit haben, dann sicher. Ich will noch mal auf das eingehen, was Herr Neubauer gesagt hat. Wir machen uns auch Gedanken über die Raumtemperatur in den Zimmern unserer Mitarbeiter, dass da eine gewisse Wohlfühlatmosphäre ist. Wir sind ja auch familienfreundliche Hochschule, wir sorgen auch für Wickeltische und Spielplätze und so weiter und so fort. Und ja, der Gedanke, dass man da so Leistung bringen müsste oder Incentives oder leistungsorientierte Mittelvergabe, das ist bei uns eigentlich immer schon so. Ne? Also jedenfalls in den letzten 10 und mehr Jahren. Ich möchte noch mal daran erinnern, Forschung ist der eine Punkt und da sind wir in dem harten Wettbewerb, jetzt als Universität ja nicht nur im Bereich von Unternehmerpartnerschaften, sondern da geht es viel um DFG-Gelder, um BMBF-Gelder und so weiter mit harten Wettbewerbsverfahren. Aber wir sind ja zunächst einmal, und das mit den Fachhochschulen gemeinsam, hier ist ja Anhalt vertreten, ich glaube Merseburg auch und so weiter, wir sind ja die Leute, die erstmal die ausbilden, die sie dann einstellen können. Das heißt also, die Universität ist Forschung und Lehre. Und die Frage ist immer nach, was wird man bemessen? Die Leute, die bei uns intensive Forscher sind, die beklagen oft, dass wir viel zu viel an der Lehre gemessen werden. Dass also hier nicht gefragt wird, was kommt am Schluss für den und den Bereich raus, sondern wie viele Leute habt ihr denn? Und wie viele Erstsemester habt ihr? Das ist auch eine unglückliche Folge des Hochschulpakts. Wie viele Hochschul-Erstsemester habt ihr denn? Und so weiter und so fort. Es muss alles sehr viel ausgewogener sein. Wir haben natürlich eine sehr große Bandbreite an Studiengängen und das ist alles Wissenschaftsvermittlung. Unsere Leute sind in einer Weise im Moment auch unterwegs, ich denke, das müssen wir nicht in einem eigenen Studiengang lösen, sind unterwegs auch hochkarätige Forscher, um gerade für die MINT-Fächer die künftigen Studierenden schon fast vom Kindergarten abzuholen. Ich bin manchmal entsetzt, ja, wenn ich das sehe und denke, meine Güte, dafür müsst ihr auch noch Zeit haben. Und
Was passiert da ganz konkret?
Da gibt es Angebote, da gibt es die Schüler-Uni, da gibt es Experimentiermöglichkeiten, da gibt es seit Jahren den Mathe-Monat Mai, wo unser früherer Rektor Gretsch mit einem T-Shirt mit Mathe-Monat Mai auf dem Markt rumspringt und den Leuten erklärt, was eine Zahl ist und so weiter. Also da wird unendlich viel gemacht und finde ich auch toll. Oder hier die Zusammenarbeit mit der Saline und ähnliches mehr. Ich glaube, noch viel mehr können wir nicht leisten, ohne uns nicht auch noch sozusagen eine Abteilung Kindergarten dazuzulegen. Da kann mehr geschehen. Das hat aber natürlich auch was mit der Schule zu tun. Und wir sind ja auch die lehramtsausbildende Institution im Land Sachsen-Anhalt und haben mit Zufriedenheit gehört, dass hier auch demnächst die Ausbildungskapazitäten für Lehrer erhöht werden sollen. Machen wir gerne und machen es gerne auch in der nötigen Qualität. Ist völlig klar, wer auf der Schule abgeschreckt ist durch bestimmte Dinge und die feste Überzeugung hat, das kann ich nicht und das will ich auch gar nicht, den können wir auch mit dem Zahlenzauberer auf dem Markt nicht mehr gewinnen. Also das muss früh ansetzen.
Aber vielleicht sollte man dann doch bei der Schule ansetzen, Herr Haselhoff. Also wenn die Schüler abgeschreckt werden, eine Naturwissenschaft zu studieren, dann muss doch irgendwo an einer anderen Stelle vielleicht noch ein Rädchen gedreht werden. Kann man dort vielleicht im Bereich der Bildungspolitik, sollte man sich vielleicht noch mehr auf die MINT-Fächer stürzen? Andere Bundesländer machen das zum Teil mit der negativen Folge, dass dann die Eltern und die Nicht-Naturwissenschaftslehrer sich beklagen und sagen, die musische Erziehung kommt zu kurz. Ist das eine Aufgabe für die Zukunft dort im schulischen Bereich, vielleicht auch was die Vernetzung angeht, Ethikunterricht mit Physikunterricht zum Beispiel zu verknüpfen, also andere Formen zu finden der Annäherung an die Wirtschaft, an die Wissenschaft?
Eigentlich kann ich gar keinen Ethikunterricht oder keinen Religionsunterricht machen ohne Physik. Ja, das geht gar nicht. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, um da überhaupt einsteigen zu können. Zumindest ging es mir und meiner über 60-jährigen eigenen Biografie so, dass das ein unmittelbarer Zusammenhang ist, die Grundfragen der Natur mit den Grundfragen des Lebens und der Existenz verbunden zu sehen. Wer das ausblendet, hat sowieso dann ein Problem. Und deswegen sage ich, klar, es ist immer eine Konkurrenz innerhalb des Fächerkanons. Die Ressourcen, die Stunden sind immer nur, und auch die Lehrerzahlen sind immer nur, sagen wir mal, beschränkt da. Aber wir haben eben das Problem, dass gerade, wenn ich durch die Schulen fahre, man in den seltensten Fällen über Mathe, Deutsch, Englisch Deutsch-Englisch oder andere Kombinationen im Sinne des Mangels an Lehrern klagt, sondern eben bei den MINT-Fächern vielleicht noch in Verbindung mit Musik. Musiklehrer sind auch ziemlich rar. Schade eigentlich, das ist aber auch ein Thema, was wir nochmal extra angehen müssen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Atmosphäre dafür notwendig. Eine Gesellschaft muss dafür brennen, Technologie und Innovations- und Wissenschaftsaufgeschlossen zu sein. Und das machen wir nicht. Wenn Sie die Nachrichten abends ansehen, dann sehen Sie seit Monaten, teilweise seit Jahren, aber mindestens seit Monaten, in den Monaten vor dem September war es der Euro, ja, es war wesentlich eine Zahl ab und an mal damit verbunden, Umtauschschätze und ähnliches und eine Einheit vielleicht. Aber ansonsten sehen Sie grundsätzlich nur andere Themen. Es findet kein Start mehr irgendeiner Rakete, eines Satelliten, der nach oben transportiert werden muss, statt. Und selbst wo das, der Wetterbericht und die meteorologischen Daten herkommen, weiß heute kaum noch jemand, außer dass er ins Netz guckt und irgendwo eine App aufruft, ohne zu wissen, dass da irgendwelche Maschinen da oben rumfliegen und das aufnehmen müssen, Sensoren dafür da sein müssen und. Das ist wirklich eine sehr verkürzte Gesellschaft, die wir zurzeit darstellen. Und das muss aufgebrochen werden. Das kriegen Sie nicht durch politische Intervention am Kabinettstisch hin. Da können Sie sicherlich ein paar Ressourcen auch freimachen. Das muss die Gesamtatmosphäre sein. Das geht durch alle Bereiche, von der Kanzel bis zum Medium, Universitäten, Hochschulen, Kindergarten, aber eben auch das Lebensgefühl, dass das Leben Spaß macht und nicht dazu animiert, jeden Tag über den Suizid nachzudenken.
Frau Mettig. Das war jetzt sehr drastisch, aber ich wollte gerne noch eine Bemerkung machen. Also erstens bin ich der Meinung, dass die akademische Ausbildung natürlich ziemlich umfangreich ist heutzutage. 50% eines Jahrgangs genießen eine akademische Ausbildung. Aber wie das schon meine Vorgänger diskutiert haben, ist es so, dass diese naturwissenschaftlichen Fächer, insbesondere MINT, nicht mehr so am Wurf sind, will ich sagen. Aber ich möchte einen anderen Gedanken dazu bringen. Jeder von uns hat sich daran gewöhnt, die Produkte, die einst als MINT-Erfindungen entstanden sind, zu nutzen. Die bestimmen unseren Alltag. Und es muss uns einfach gelingen, den Menschen die Freude an diesen Produkten mit dem Verständnis auch zu verbinden, dass die aus der Forschung kommen. Die sind nicht von Gott gegeben, die haben Menschen entwickelt und das hat gewisse Entwicklungszeiten gebraucht. Das ist mir immer, beobachte ich heutzutage, alle nutzen MINT, aber keiner mag es wirklich. Und das verstehe ich eigentlich nicht. Eigentlich sind die Nerds doch liebenswert, oder?
Herr Hacker, wir sind uns einig offenbar in der Beobachtung der Symptome, aber sind uns nicht einig, im Weg, den wir gehen müssen.
Ja, da sind vielleicht zwei Punkte, auf die ich hinweisen möchte. Zum einen ist es so, dass ich im Wissenschaftsjournalismus, im engeren Wissenschaftsjournalismus, eigentlich die Dinge ganz gut entwickeln. Es gibt gute Wissenschaftsjournalisten, es gibt tolle Reportagen. Aber was wir gesehen haben, ist, dass wenn die Wissenschaft dann in der allgemeinen Politik oder auch im Feuilleton landet oder auch gelegentlich in der Wirtschaft, dass es da im Grunde Nachholbedarf gibt. Wir haben von der Akademie zusammen mit Einsbach, mit dem Institut von Frau Köcher, ein Projekt aufgelegt, wo wir solche Fragen behandeln. Und da kommt bei der Befragung sehr gut raus, dass wenn es um persönliche Belange geht, Lebenswissenschaften beispielsweise, neue Therapien, dass dann auch Wissenschaft eine Rolle spielen kann in der Nachrichtengebung. Und das muss man sozusagen vermitteln, auch in die Communities rein. Deshalb haben wir so ein zweites Programm mit der Robert-Bosch-Stiftung, Tauchgänge in die Wissenschaft heißt das, wo wir nicht Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen mit Wissenschaft konfrontieren. Das ist sehr gut ausgebucht, das Programm. Und wir hoffen, dass wir damit einen kleinen Beitrag leisten können, um diese Berichterstattung etwas differenzierter zu machen und auch etwas sozusagen die Schwerpunkte zu verlagern. Aber insgesamt stimmt natürlich Wissenschaft und Wirtschaft, das Verhältnis ist wichtig, Wissenschaft und Politik, das ist wichtig, aber auch Wissenschaft in die Gesellschaft hinein. Und da müssen wir vielleicht aus dem Wissenschaftssystem heraus auch noch mehr tun. Das würde ich uns mal vielleicht auch so ein bisschen ins Stammbuch schreiben.
Sie schreiben auch in Ihrem Papier, dass Sie es für wichtig halten, dass wir in einigen Spitzenuniversitäten Aufschluss haben zu den großen Spitzenuniversitäten der Welt. Heißt mit anderen Worten, dass wir Vorzeigeprojekte, dass wir Leuchttürme brauchen, heißt es auch, dass wir Vorzeigewissenschaftler brauchen. Ich meine, die Ereignisse, die Sie erwähnt haben, haben mit Menschen zu tun. Ob Gagarin oder andere Weltraumfahrer, Astronauten und so weiter, sie sind Figuren. Ulf Merbold als Forscher, der in die Luft gegangen ist. Ja, natürlich. Das sind Figuren bis heute, die identifikationsstiftend sind. Ja, ja. Fehlen uns diese Figuren heute?
Die gibt es schon. Die müssen bloß in den Fokus gebracht werden. Sicherlich gab es auch Phasen, auch im Kalten Krieg, wo das ideologisch natürlich besonders instrumentalisiert wurde, sowohl von der amerikanischen Seite, Kennedy-Mond-Programm und so weiter, Nachholeprozess, die Russen dürfen nicht vor uns auf dem Mond sein und so weiter und so fort, umgedreht genauso. Das war der Wettbewerb der Systeme. Aber unabhängig davon haben wir uns ja nicht beeindrucken lassen. Wir haben einfach, sagen wir mal, eisernen Vorhang übergreifend einfach die Wissenschaftsleistungen und auch den Einsatz der Wissenschaftler und auch derjenigen, die sozusagen zur Anwendung kamen, dort erlebt. Und das hat uns geprägt. Und das fehlt jetzt, ich will nicht sagen komplett, ab und an kommt man ja nicht dran vorbei, auch mal eine Sendeminute dafür zu opfern. Aber die Gewichte haben sich völlig verschoben. Wir sind noch nie so alt geworden wie heute. Wir haben noch nie so gut gelebt. Wir leben in einem Staat, der am allerbesten seine gesamten Sozialsysteme entwickelt hat mit allem Drum und Dran. Also ein faktisch rundrum Sorglospaket. Und wenn ich mir die Themen angucke, die wir diskutieren und mit denen wir auch die nachfolgende Generation auf den Weg schicken, ja, dann ist da eine völlige Unwucht drin. Und eins muss ich sagen, ist meiner Familie zumindest eine gesetzte Größe, neben der Gottesdienstzeit am Sonntagvormittag. Dass seit Generationen ich schon, meine Söhne und jetzt auch meine Enkelkinder wenigstens jeden Sonntagabend 19:30 Terra X gucken. Wissen Sie, was das ausmacht? Schon alleine das. MDR macht ja durchaus auch einiges. Aber das müssen wir viel mehr bringen, damit wir die jungen Leute wirklich begeistern, dass sie ihr Leben gestalten und nicht bloß warten, bis der Globus irgendwann mal zu Ende geht.
Danke. Nochmal zurück zu den Elite-Universitäten oder Exzellenz-Universitäten. Wie wichtig ist das in unserem System, dass wir einzelne Leuchttürme schaffen?
Ja, zum ersten Vorbilder sind natürlich wichtig. Wir hatten Personen genannt, wir hatten vor ein paar Wochen den Stefan Hell bei uns. Das ist so jemand, Nobelpreis, der auch sehr gut vermitteln kann, wie Wissenschaft funktioniert. Also da müssen wir sicherlich, oder da ist es gut, solche Personen zu haben. Was jetzt das Wissenschaftssystem insgesamt angeht, so muss man sagen, dass die führenden Universitäten weltweit, Harvard, Cambridge, MIT, die sind anders strukturiert als wir. Die haben eine andere finanzielle Ausstattung. Das sind Stiftungsuniversitäten mit einem riesen Stiftungskapital, zweistellige Milliardenbeträge, die dahinter stehen. Das können wir so nicht leisten. Wir haben ein anderes System, aber dennoch könnten wir uns vorstellen, dass auch deutsche Universitäten, wo man sagen, unter die ersten 20 kommen in den entsprechenden Rankings. Und da gibt es ja durchaus Vorbilder. Die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich bzw. Lausanne, die man hier nennen kann. Auch andere kleinere Hochschulen, die sich sehr stark spezialisiert haben, wie das Karolinska-Institut in Stockholm. Und sowas könnte man sich in Deutschland schon vorstellen. Und da sollte auch die Exzellenzinitiative mithelfen. Und das bedeutet auch, dass solche Institutionen in Deutschland vielleicht geschaffen werden können, indem man zusammenwirkt. Und jetzt sind wir wieder bei den Netzwerken. Mhm. Es kann nicht unbedingt immer eine Institution das sein, aber wenn man zusammen sich sowas vornimmt, dann bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass in 10 Jahren wir vielleicht doch ein oder zwei Institutionen in dieser Liga haben.
Heißt das, dass auch politische Entscheidungen getroffen werden müssen zugunsten von Standorten und auch zu Ungunsten von anderen Standorten?
Na, die Exzellenzinitiative ist ja erstmal eine Initiative, wo es um Exzellenz geht und wo die Politik nicht entscheidet, wo jetzt das Geld hingeht und wo Exzellenzzentren gemacht werden, sondern sie setzt den Rahmen, die Rahmenbedingungen. Und so wird es wahrscheinlich auch wieder kommen. Aber natürlich ist es wichtig, dann auch vielleicht bestimmte Institutionen besonders zu fördern. Sowohl was staatliche, aber was vor allen Dingen auch Mittel aus Stiftungen angeht, Wir haben große Unternehmensstiftungen in Deutschland, da kann noch mehr passieren und noch mehr zusammengewirkt werden. Wir haben große Unternehmen, die investieren, auch mittelgroße Unternehmen. Und das zusammen würde dann solche Standorte schaffen. Vielleicht sind es auch in Deutschland nicht unbedingt einzelne Universitäten, sondern es sind Standorte oder Regionen. Und Sie hatten die Biodiversitätsforschung erwähnt, Mitteldeutschland. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass auf einem bestimmten Gebiet mit mal weltweit ein Leuchtturm erstrahlt, weil sich diejenigen in einer Region zusammengefunden haben, die hier zusammen auch das dann gestalten können.
Wir sind ja jetzt irgendwie in der Abteilung Zivilisationskritik angekommen. Und ich will noch mal betonen, ich habe nichts gegen Leuchttürme. Herr Hacker hat ganz zu Recht darauf hingewiesen, dass wir hier eben mit der Biodiversität eine sehr schöne, sichtbare Einrichtung haben. Und der Weg hin zu der einen oder anderen Universität oder dem einen oder anderen Bund, der dann meint, dass er mit Stanford oder Cambridge auf einer Linie steht, das ist sicher nicht aufzuhalten und das ist auch sicher nicht verkehrt. Was ich nur in aller Bescheidenheit anfügen möchte, ist, dass man dann doch bitte darauf achtet, dass nicht die übrige Hochschullandschaft dann so aussieht wie die übrige Hochschullandschaft in den Vereinigten Staaten neben Stanford, ja, wo da nämlich Wüste ist. Wir gucken immer auf zwei oder drei große Leuchttürme und sagen, so wollen wir es auch. Wir ignorieren oft die ganz anderen Bedingungen, auf die Hacker hingewiesen hat, unter denen die arbeiten. Ja, der Germanist Gumbrecht, der in Stanford ist, hat mal gesagt, dass der Präsident von Stanford gesagt hat, zu mir kann jeder Geisteswissenschaftler mit seinen kühnsten Träumen und Wünschen kommen. Ich kann in jedem Fall sagen, das bezahle ich aus der Portokasse. Das möchte ich mal erleben und dann können wir da auch gerne in den anderen Bereichen weitermachen. Das deutsche Hochschulsystem ist dadurch lange Zeit gekennzeichnet worden, dass es an vielen Stellen hervorragend gewesen ist und dass es immer für bestimmte Bereiche irgendwo ganz besondere Möglichkeiten gegeben hat, aber dass eine Ausstattung, dass ein Studium an einer Universität gleichen Rang, gleichen Wert hatte und wohl eine Differenzierung in der Forschung hier und da ist. Ich würde davor warnen, dies im Zuge einer falsch verstandenen Aufholjacht gegenüber Stanford und anderen aufs Spiel zu setzen. Ich möchte nicht in die Situation kommen, dass hier Leute auf der einen Seite auf Säubel komm raus in irgendeine Universität gehen, weil sie genau wissen, dass sie nur mit einem Abschluss von dort bestimmte Wege haben und woanders nicht, wie das in den USA und wie das auch in England weitgehend der Fall ist. Alles andere machen wir gerne mit, aber nochmal bitte ein Plädoyer in dem Ganzen, auch wenn es um akademische Ausbildung geht, für die Vernunft. Steigende Zahlen im akademischen Bereich sind ja ganz schön, aber die Werte müssen adäquat verglichen werden. Wir haben die gute duale Berufsausbildung in Deutschland, die haben andere nicht. Wenn irgendein Kammerpräsident mir was vorweint, hier würden zu viele Leute auf die Universität gehen, würde ich sagen, hat er wahrscheinlich recht. Wir haben diese duale Ausbildung, die es anderswo nicht gibt. Dafür gibt es anderswo den Bachelor. Wir haben zwischen der dualen Ausbildung und dem wissenschaftlichen Studium an der Universität als ein immer qualifizierteres Studium, das der Fachhochschulen. Das deckt sehr viel von dem, was man hier den Fachkräftebedarf nennt. Und dann gibt es noch die Universitäten und die sollten auch bestimmt ihre Aufgaben noch mal genauer formulieren und sind eigentlich nicht dafür da, dass sie Defizite in anderen Bereichen abfangen.
Herzlichen Dank, Herr Neugebauer.
Sagen, ich glaube, ich bin nicht, was beide Herren sagen, ist zu beachten, was Herr Hacker sagt. Natürlich brauchen auch wir Leuchttürme, wo wir in bestimmten Gebieten unbedingt im weltweiten Wettbewerb ganz vorn weiter mitspielen. Und da haben wir gute Chancen. Ich glaube, das hat er sehr gut, haben Sie hervorragend hier gesagt, möchte ich gar nicht kommentieren. Aber auch was Herr Sträter sagt, das haben auch wir erleben, das in der Kooperation. Wir haben eine Tochtergesellschaft in den USA. Wenn wir von den großen Spitzenuniversitäten wegschauen, da ist dort das weite Feld, ich sehe Kollegen Weber hier vorne von uns, der sehr viel in den USA unterwegs ist, unter anderem, ist das große breite Feld weit unter unseren, ich sag mal, unter dem Mittelfeld unserer Universitäten, weit unter dem Mittelfeld unserer Universitäten. Und das, mein eigentlicher Input, den ich noch geben wollte, ist, man könnte die Frage andersrum stellen, wie viel Exzellenz brauchen wir oder Ähnliches. Die Frage ist ja, wir sind ja als Wissenschaft für die Zukunftssicherung des Landes ganz maßgeblich mitverantwortlich, wenn es um Wertschöpfung im Land geht, um Standortsicherung. Und ein Land wie unseres kann man sehr schön an dem Indikator festmachen, ich erwähne das oft bei Vorträgen, wie groß ist unser Beitrag als Bundesrepublik am weltweiten Export an forschungsintensiven Waren. Also nicht ein Haken und eine Öse, die jemand um die Ecke in seiner Garage macht, sondern ein wirklich hochintegriertes Produkt. Das kann einfach sein, aber natürlich hat es in sich, oder sehr komplexe Produkte. Und das sind wir nach wie vor weltweit führend. Also in den absoluten Zahlen sind wir in etwa gleich auf mit China. Wenn Sie das pro Kopf rechnen, sind wir weit vorn. Und die USA belegen mittleren Platz. Da kommt erst noch Japan und ich glaube sogar Südkorea davor, Schweiz noch. Und was zeigt uns das? Die gesamte Prozesskette in unserem Wissenschaftssystem, von exzellenter Grundlagenforschung über auch exzellente Anwendung in Innovationen hinein, die sich in der Wirtschaft niederschlagen, ist so schlecht nicht. Und wenn wir bei uns die Fraunhofer-Gesellschaft anschauen, ich sehe viele meiner Institutsleiterkollegen, es gibt fast kein Fraunhofer-Institut, was nicht schon hochkarätige Regierungsgäste aus Korea, aus Japan, aus den USA, aus der Schweiz als Gäste hätte, die immer kommen, um zu lernen, wie unser deutsches Wissenschaftssystem und im Besonderen unser Innovationssystem funktioniert. Also ich denke, wenn wir klagen, klagen wir auf hohem Niveau. Das werden wir auch weiter tun. Aber wir machen sehr viel richtig. Und das sollten wir nicht vergessen und erhalten.
Herzlichen Dank. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich weiß auch, Sie haben es ein bisschen eilig. Sie müssen weg. Vielleicht von Ihnen allen noch einen kurzen Wunsch für Sachsen-Anhalt, für den Standort Halle, für die nächsten 25 Jahre. Ich meine, wir haben über Standortschwerpunkte gesprochen. Es gibt immer wieder, wenn über die ostdeutsche Wissenschaft gesprochen wird, fallen immer drei Regionen. Das eine ist Dresden, das zweite ist Jena und das dritte ist Halle-Leipzig. Und die Frage ist, was kann, was sollte hier in den nächsten Jahren passieren? Wer möchte beginnen?
Also aus unserer Sicht würde ich da jetzt nicht nochmal differenzieren. Das ist durchaus Halle, Leipzig, Jena. Und das ist für die Wissenschaftsstandorte eine gute Kombination. Und alle anderen Kooperationen sind dabei nicht ausgeschlossen. Ich wünsche mir, dass wir weiter so vorankommen in den Kooperationen innerhalb der Universitäten und auch, müssen wir ganz deutlich sagen, angesichts der Tatsache, dass auch Kollegen von den Fachhochschulen hier sind, natürlich die Kooperation zwischen Universitäten und Fachhochschulen und die Otto-von-Guericke-Universität und wir sind ja inzwischen auch herzlich miteinander verbunden und kooperieren wie ein Herz und eine Seele, dass wir den schönen Kranz von außeruniversitären Partnern behalten, möglicherweise noch weiter ausbauen können. Das ist wichtig. Dass wir die vom Herrn Ministerpräsidenten nicht zugesagten, aber in Aussicht gestellten FOI-Gelder bekommen und dass wir auf diese Weise mit ein paar weiteren hochkarätigen Berufungen, die wir machen, auch gemeinsamen Berufungen, dann in den nächsten Exzellenzrunden reüssieren.
Herzlichen Dank, Herr Hacker.
Also ich würde mir wünschen, dass Mitteldeutschland, die Gesamtregion, einige Leuchttürme hervorbringt, die international, nicht nur in Europa, sondern international gesehen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Mikrostruktur, Werkstoffforschung mit dazu gehört, aber auch andere Sozialwissenschaften sollte man nicht vergessen. Und das ist sicherlich realistisch, dass sich sowas hier noch stärker etabliert, als es im Moment schon der Fall ist.
Also diesem Wunsch kann ich nur zustimmen. Ich wünsche mir auch, dass dieser Standort international sichtbar wird, dass man bei Konferenzen nicht erst erklären muss, wo Halle liegt, sondern dass alle Leute wissen, ach, sie kommen aus Halle. Das wünsche ich mir zum einen, aber ich habe noch einen anderen Wunsch. Ich wünsche mir nämlich, dass viele junge Leute entdecken, wie schön die Physik ist. Ich will es mal weiterfassen. Physik, Chemie, Naturwissenschaften, wenn man da eindringen kann, wenn man diese Sprache gelernt hat, Das ist sehr förderlich. Angenehm, förderlich, genau, für viele Prozesse des Lebens. Also man lernt einfach strukturiertes Denken und das nützt einem, ich denke mal, für Innovation, das nützt einem in der Wirtschaft, in der Politik und vielleicht sogar im Medienwesen. Das kann ich nicht so einschätzen.
Danke.
Ja, also das kann man nur unterstützen, diese Wünsche, die schon geäußert werden. Ich möchte nur hinzufügen, ich wünsche der Region, dass sich die Forschungsergebnisse sehr leistungsorientiert und ergebnisorientiert in Innovationen umsetzen in der Wirtschaft, dass die Region irgendwann sich aus eigener Kraft in ihrer Finanzierung deckt.
Also, Sie haben das Schlusswort.
Ja, kann ich alles nur bestätigen. Wenn das alles so eintritt, dann haben wir schon die halbe Miete drin. Für mich sind, sagen wir mal, ein Fakten Rolle spielend und noch ein Gefühl. Erstens, dass wir die kooperative Zusammenarbeit und auch das Zusammenführen und Abgleichen der Strukturen, die wir in unserem Lande haben, aufrechterhalten und fortsetzen. Da sind wir, denke ich mal, auf einem guten Weg, auch was Magdeburg-Halle, aber auch Universitäten und die umliegenden Hochschulen anbelangt. Und wir haben vieles auf den Weg gebracht mit Leipzig und mit Jena zusammen. Das muss alles fortgeschrieben werden. Der mitteldeutsche Raum muss an dieser Stelle wirklich gestärkt werden. Aber das Entscheidende ist ein bisschen auch zu der Frage, wer kommt zu uns, wer bleibt hier, wie sieht es aus mit der Residenzpflicht im Sinne von innerem Wollen und Wünschen. Wie kriegen wir, sagen wir mal, dieses Jahrhundert zu einer weiteren Erfolgsgeschichte geschrieben? Und da will ich nochmal wiederholen, was ich zu meinem Neujahrsempfang in der Staatskanzlei am Jahresanfang gesagt habe. Bitte dieses Zitat nur wirklich mittelbar im Sinne der eigentlichen Kernbotschaft zu verstehen. Ich habe dort gesagt, Rom wurde nicht, das ist ein Zitat von Chesterton, also einem, sagen wir mal, unproblematischen, neutralen Romancier aus Großbritannien, der hat dort gesagt, Rom wurde nicht geliebt, weil es groß war, sondern wurde groß, weil es geliebt wurde. Und wenn wir unsere Heimat und unsere Region, unser Land lieben und alles reingeben, was wir haben und das auch nach außen verspürbar ist, dann wird man auch in Zukunft auf Anhieb wissen, wo Halle liegt, wo Magdeburg liegt, wo Sachsen-Anhalt liegt, die Wiege der deutschen Nation und alles das, was wir uns wünschen, vor allen Dingen unsere Universitäten und Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen, die haben dann alle Rang und Namen und werden sofort lokalisiert und genau das wollen wir und das sollten wir uns auch wünschen für die Zukunft. Herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen fürs engagierte Diskutieren. Vielen Dank.